Mein Name ist Kaiser Wolfgang, geboren in Linz, bin 62 Jahre, bin geschieden, habe 3 Kinder und bin Vertragsbediensteter.
Mhm. Wann und wo sind Sie geboren? Also wo?
In Linz.
Mhm. In welchen Verhältnissen sind Sie aufgewachsen?
In ärmlichen Verhältnissen, aber in gesunden.
Welche Ausbildung haben Sie absolviert?
Ich habe Schriftsetzer gelernt, ja. Habe dann Meisterbrief gemacht, ja. Und bin trotzdem mit 30 bin ich dann eben zur Landesregierung gegangen.
Mhm. Und da sind Sie aktuell noch angestellt?
Bin ich aktuell noch angestellt, ja.
Mhm. Welche Ausbildung hatten Ihre Eltern, beziehungsweise welche Berufe haben Sie ausgeübt?
Eigentlich Ausbildung haben meine Eltern gar keine gehabt, weil die sind im Krieg aufgewachsen. Aber mein Vater war Maler und Anstreicher. Meine Mutter hat als Hilfsköchin gearbeitet, ja. Und zum Schluss hat sie eben als Putzfrau gearbeitet.
Gut, dann zum eigentlichen Thema, dem Umweltschutz. Welche Rolle spielt der Umweltschutz in Ihrem Leben?
An und für sich eine große Rolle, nur das Problem ist halt, dass das eigentlich nicht durchführbar ist oder falsch durchgeführt wird, in meinen Augen. Wir sammeln zwar in Österreich recht brav, ja, aber wir bringen den Schrott halt dann irgendwo anders hin und das kann es aber auch nicht sein. Oder wir schmeißen es ins Meer. Ich denke, da muss sich sehr viel noch ändern und vor allem auch das Bewusstsein auch, nicht nur bei den Jungen, sondern auch bei den Alten, muss sich gewaltig ändern.
Mhm. Das heißt, was genau würden Sie eigentlich unter Umweltschutz verstehen?
Ja, Umweltschutz zum Beispiel, dass
man. Welche Bereiche gehören auch für Sie zum Umweltschutz?
Generell in jedem Bereich. In jedem Bereich. Das ist ein großes Umdenken. Einmal sicher und vor allem muss man auch einmal schauen, dass die Reserven einfach nicht angegriffen werden mehr. Aber solange wir solche Konzerne haben und so ein wahnsinniges Konsumverhalten, ja, verpackungstechnisch ein Wahnsinn, ja, wird sich da nichts ändern.
Mhm. Gab es für Sie im bisherigen Leben irgendein Schlüsselerlebnis bezogen auf den Umweltschutz?
Tschernobyl.
Mhm. Ja gut, haben Sie dieses Schlüsselerlebnis positiv oder negativ wahrgenommen?
Naja, man kann es eigentlich nur negativ wahrnehmen, positiv insofern, dass vielleicht doch einmal die Lobby ein bisschen nachgedacht hat, dass das an und für sich ein Wahnsinn ist, weil solange wir das nicht in den Griff haben, ich bin an und für sich nicht gegen die Atomtechnik, aber wir müssen das in den Griff haben. Und leider haben wir sie nicht in den Griff und deswegen lehne ich es ab, ganz einfach.
Und wie empfinden Sie die aktuelle Diskussion zum Klima- und Umweltschutz heute?
Verlogen, sehr verlogen, weil es wird so getan, wie wann was getan würde, es wird aber nicht sehr viel getan.
Sind Sie der Meinung, Ihre Einstellung hat einen starken Wandel durchlebt? Also haben Sie verschiedene Positionen eingenommen oder irgendwie in Bezug auf Ihre Arbeitswelt?
Nein, nicht unbedingt. Also in Bezug auf Klimaschutz. Hm? Ja, nein, nicht unbedingt. Nein.
Okay. Welche oder würden Sie sagen, haben Sie irgendwelche Handlungen gesetzt, die zum Umweltschutz beigetragen haben?
Ja, ich denke schon ein bisschen. Ich kaufe mir nicht jedes zweite Jahr ein neues Auto, sondern ich kaufe eher ältere Auto und ich schaue auf die Langlebigkeit und vor allem mache ich das halt so, dass ich, wenn ich ein Gerät habe, ja, dass ich ein zweites Gerät, ein gebrauchtes, wieder bekomme, bevor ich es dann schmeiße oder was und da eben repariere. Das ist meine Art, das ein bisschen zu dämmen, ja. Und vor allem spart es auch Geld. Und ich bin nicht so an und für sich, dass ich jeden Scheißtrick, so auf Deutsch gesagt, ja, haben muss. Also da denke ich schon, dass ich ein bisschen was beitrage dazu.
Mhm.
Schalte mal aus dabei. Mal schauen.
Und gibt es allerdings Bereiche in Ihrem Leben, in denen Sie sich überhaupt nicht vom Umweltschutz einschränken lassen?
Das konnte ich jetzt nicht beantworten, weil das geht ein wenig schnell mit der Frage. Aber es könnte schon sein, also das kann man nicht ausschließen.
Okay, also aktuell...
Nicht.
Nicht, passt. Dann zu Ihrem politischen Engagement. Gut, die Frage haben wir eigentlich eh schon kurz zuvor mehr oder minder mal gestellt. Also haben Sie sich in Bezug auf den Umweltschutz schon einmal engagiert? In Formen vielleicht von Demonstrationen oder sonstigem?
Nein, an und für sich nicht, nein.
Okay. Wofür würden Sie sich heute generell einsetzen? Also was ist heute ein Thema für Sie, also das Sie als zentral erachten?
Als zentral erachte? Ja, wie gesagt, dass wir mal langsam nachdenken, dass wir mit unseren Ressourcen einmal langsam umgehen. Also mir wird es kaum vielleicht... sagen wir so, eher nicht mehr betreffen, aber bei den Jungen weiß man es mit Sicherheit schon, dass es einmal betreffen wird. Und vor allem auch die, da gehört ja was anderes auch dazu, es gehört einmal einfach mehr oder minder die Menschheit ein bisschen reduziert wieder, auf normalen Weg aber, ne? So, dass man sagt einfach, das ist ja die Überbevölkerung, die wird in Bann gehen, mit Sicherheit, denke ich, aber gut, ja.
Woher haben Sie sich in den verschiedenen Lebensabschnitten die Informationen zum Thema Umweltschutz eingeholt?
Ja, durch die Medien, ja, und auch eben über Bücher und so Sachen halt also.
Dann zu Transport und Mobilität. Welche Rolle spielt oder spielte das Auto in Ihrem Leben?
Eine sehr große, das muss ich schon sagen, ja, keine Frage. Aber wie ich sage, langsam spielt es nicht mehr recht viel Rolle, weil das ist kein Autofahren mehr, das ist eher schon ein Zustand. Das ist ja nur mehr der Hinhoppeln in der Stadt und Ärgernis mit lauter Verrückten. Und ja, eigentlich ist es nicht mehr wirklich lustig. Es ist halt nur so, ich meine, wenn man jetzt sagt, in Linz ist halt die Verbindung relativ schlecht, ja, da halte ich viel mehr davon, so wie es in England, wie war es in London, wie sie es da machen. Das funktioniert wesentlich besser. Da kannst du sehr leicht auf ein Auto verzichten, kommst du überall hin. Und das müssen wir halt einmal, diesen Weg müssen wir mal schaffen. Aber nicht nur reden. Weil, wenn ich halt im Endeffekt um 11 in der Nacht einmal, sagen wir, von der Mozartkreuzung nach Hause fahren will, dann wird es lustig, weil da warte ich unter Umständen 3/4 Stunde, weil es eine Querverbindung ist. Und das erscheint mir eigentlich dann nicht mehr recht lustig und deswegen wird sich auch das nicht so ändern, dass ich komplett aufs Auto verzichten kann.
Mhm.
Ja.
Das heißt, was hast du eigentlich beantwortet? Würden Sie zukünftig Ihre Mobilität zum wirklichen Schutz der Umwelt einschränken, also zum Beispiel um weniger CO2 zu produzieren, nur wirklich auf die Umwelt bezogen oder aufgrund eher dieser anderen Tatsachen mit den Verbindungen und sowas?
Darf ich das jetzt nochmal hören?
Gut, die Frage ist, inwiefern hat der Umweltschutz eine Veränderung in Bezug, würden Sie zukünftig Ihre Mobilität zum Schutz der Umwelt einschränken, um weniger CO2 zu produzieren?
Ja, wenn die Voraussetzungen da sind, auf jeden Fall.
Okay. Haben Sie sich jemals beim Fernreisen schon Gedanken über den Umweltschutz gemacht?
Ja.
Spielt es für Sie eine Rolle, woher das Obst und Gemüse stammt, das Sie speisen?
Ja.
Seit wann ist das so?
Seit das eigentlich publik ist, ja, was da eigentlich läuft. Ja. Und wie gesagt, da sind wir ja genau auf dem Punkt, die EU verlangt es so, die EU will das so und eigentlich versteht die EU absolut nicht. Und vor allem auch Gemüse und Obst soll man essen, wenn es reif ist und nicht so irgendwie künstlich auftauchen. Ich mag es überhaupt nicht, ja. Wenn das so gemacht wird. Deswegen habe ich auch ziemlich reduziert, weil man ja eigentlich überhaupt kein Vertrauen mehr haben kann, von wo das Zeug kommt und wie verstreut und wie vergiftet das Zeug eigentlich wirklich ist. Ne? Und genmanipuliert zum Beispiel. Ja. Machen wir gleich weiter.
Gut, zur Ölkrise der 1970er. Wie erlebten Sie die Anfänge der Ölkrise? Beziehungsweise wie genau wurden Sie damals auf die Problematik aufmerksam?
Ja, ganz einfach durchs Fernsehen und einfach durch die Hysterie, was aufgekommen ist, ja. Und was uns da alles gesagt worden ist, ja, dann haben wir eben einen Sonntag, einen freien Sonntag im Monat eingeführt und so, war aber eigentlich ja nicht wirklich relevant, weil es war ja nicht wirklich eine Ölkrise, sondern die haben nur reduziert, weil das ist ja wieder ein reines Politikum gewesen. Also noch ist das nach wie vor weitergegangen, ja. Also das war eigentlich nur, wie halt immer, wie alles, eine Ausrede, dass man irgendeinen Missbrauch treiben kann, so ist es gelaufen. Also.
Nahm die Ölkrise Einfluss auf ihr Leben oder jene von Freunden, Nachbarn, Eltern, Bekannten etc.?
Ja, doch, das Benzin ist ziemlich gestiegen dann, aber sonst hat es keinen Einfluss nicht genommen.
Okay. Wie erlebten Sie das offizielle Ende der Ölkrise?
Das kann ich jetzt gar nicht mehr so genau sagen, weil das war so schleichend, ja. Und ich weiß nur, ja, wie gesagt, es ist halt dann so, es war ganz kurz einmal ein bisschen eine Hysterie und dann ist nach wie vor weitergegangen. Eins hat sich vielleicht ein bisschen verändert gehabt. Man hat dann bei den Autos, ja, hat man dann schon versucht, dass man mit Sprit runterkommt und so. Und die Amerikaner haben auch ein bisschen was dazu da, weil die haben ja teilweise Autos gehabt mit 30, 40 Liter Verbrauch. Ja. Das hat schon ein bisschen einen Einfluss gehabt, dass eben die Autokonzerne da ein bisschen nachgedacht haben und eben sparsamere Motoren gebaut haben. Ja. Aber nicht so sparsam wie heute, das ist ja wieder ein ganz anderes Kapitel. Ne. Dafür ist aber auch das, wir haben wieder so viel Klumpen, dass sie im Endeffekt für Arsch und Friedrich war. Alles, was man macht, hat ja, eine Folgereaktion einfach hervorgerufen.
Das Erdöl für den Benzin kommt aus unterschiedlichen Regionen der Welt. Immer wieder passieren Unfälle. Wie haben Sie die Ölpest 1989 oder die Ölpest von British Petroleum 2010 wahrgenommen?
Ja, eigentlich auch nur durchs Fernsehen. Kann man auch nicht anders, ja. Man sagt durchs Fernsehen und das ist natürlich schon, wenn sowas passiert dann, ja. Das ist natürlich dann schon extrem, weil es wirklich sehr zerstörerisch ist, ja. Und natürlich die Schäden schon ein ziemliches Ausmaß annehmen. Umgekehrt, ganz ohne dem geht es nicht, das muss man auch sagen. Es ist halt schon so eine Sache, man kann nicht nur schimpfen, ne. Es gibt auch für andere Bereiche, wo ich sage, da ist wirklich schlimm, weil gehört jetzt da eigentlich nicht dazu.
Gut. Na gut, die nächste Frage wäre wie sehen Sie die Thematik Ölförderung bzw. Ölwirtschaft heute?
Ja, es ist...
Passt das eigentlich dazu, was du gesagt hast?
Ja. Nein, warte, brich einmal an. Das kann ich nicht, kann man nicht so reinnehmen. Ja, das Problem ist natürlich in Japan zum Beispiel, dass man dort entweder mit Atomstrom arbeiten muss, weil sie nichts anderes haben, oder eben mit Öl. Ja, es ist schwierig. Es ist natürlich schon so eine Sache, dass man sagen kann, naja, ganz weg und von dem, das geht halt einfach nicht. Ne. Man hat aber dafür andere Bereiche, wo man wirklich einsparen könnte. Und eben, ja, einfach, man muss die Überproduktion ein bisschen stoppen und wirklich auf das Wesentliche wieder zurückgehen, was man eben wirklich braucht und was wirklich wichtig ist. Ja, ganz komplett können wir sie da nicht entzogen. Das ist ein Witz. Vor allem haben wir die Techniken sind sicher schon da, nur werden sie nicht genutzt, weil sie ja nicht gewinnbringend genug sind momentan. Ja, wir könnten ja da wahrscheinlich, sie haben in den 90er Jahren Keramikmotoren gebaut, ja, die haben 2,5 Liter gebraucht, von dem sind wir weit weg. Jetzt fangen wir eben an mit E-Autos, was auch eigentlich ein kompletter Wahnsinn ist, ja, genau genommen, weil ja die genauso umweltschädlich sind, ja, nehmen wir sprich Tesla her, eine Batterie mit 600 Kilo, ja, keiner kann es entzogen, will es entzogen, also solange wir den Bereich haben, können wir nicht wirklich von Umweltschutz reden, von sinnvollen, ne. Und wie gesagt, aber da muss man halt die Verantwortlichen fragen und die sitzen halt mitten in Europa drinnen, ne, das ist ganz einfach.
Gut, dann zum nächsten Thema, Tschernobyl.
Ja.
Wie Sie vorher selbst auch schon angesprochen haben. Welche Gedanken, Begriffe, Emotionen kommen Ihnen in den Sinn, wenn Sie Tschernobyl hören?
Tod. Ehrlich Tod, ja. Und nicht recht viel mehr. Obwohl, wir haben ja das Thema heute schon mal so in etwa gehabt, dass eben das Hauptproblem ist bei solchen Atomkraftwerken, dass wir kein Mittel haben, wenn was passiert, dass wir das wirklich sofort zumachen können, dass nicht zu viel passiert. Also das geht nicht. Und was tun wir mit radioaktivem Abfall? Ja, wohin damit? Das ist also eine Sache, wo sich keiner so wirklich Gedanken macht. Ja. Und ja, natürlich, wir kennen das, da müssen wir halt sagen, man muss halt 1000 Meter in einen Berg rein, wo man das rein tun kann. Oder was, ja. Aber da müssen wir Lösungen gefunden werden. Ne. Aber wie gesagt, ich sehe euch weit und breit keine. Und wenn wir Temelin zum Beispiel hernehmen, ist nicht weit von uns entfernt, wenn es kracht, dann kracht es, dann sind wir halt in Linz, Rauch und Umgebung sind wir, glaube ich, alle gesegnet. Ja, das ist so. Gut.
Wie erfuhren Sie von der Katastrophe 1986?
Über die Medien. Geht gar nicht anders in dem Fall.
Waren Ihnen das Ausmaß des Atomunfalls für Ihr Leben und die damit verbundenen Folgen sofort klar?
Sagen wir so, ich habe es ja ahnt, weil man sich ja schon früher, an und für sich schon viel früher mit, aufgrund meines Alters, viel früher mit solchen radioaktiven Sachen beschäftigt hat und wie es funktioniert und was das für Auswirkungen hat. Deswegen war mir das schon relativ klar, dass ihm das dort ja, bis zu so einem Unfall gekommen ist. Natürlich hat man nicht gleich am Anfang gewusst, wie groß das war. Ja. Aber dann, wie man es gewusst hat, habe ich gewusst, was das für Auswirkungen hat. Das ist klar, ja.
Hatte die Katastrophe Einfluss auf Ihr alltägliches Leben oder das Leben Ihrer Familie?
Nein. Das, na ja, es kann sein, ich meine, mein Bruder ist um die Zeit geboren, vielleicht hat er was angekriegt. Wir reden nicht oft um, sonst klingt zwar jetzt ein bisschen lächerlich von Tschernobyl-Kind, aber teilweise denken wir es. Ne? Also die erste Generation, so, was jetzt so, jetzt so 33, 35 Jahre sind, also so 33, 31 Jahre sind, ziemlich viel abkriegen hätte können, sagen wir so. Ne? Mhm.
Wurden damals Emotionen ausgelöst, also zum Beispiel Panik, Angst oder eher nicht?
Nein, das nicht, aber natürlich Betroffenheit, ja. Weil man denkt da, schau, das ist ein Wahnsinn und was wäre gewesen, wenn sonst natürlich da auch noch mitgezogen hätte oder was, was uns eh jederzeit passieren kann. Weil wir haben in Deutschland genug stehen und so, ja. Und wie gesagt, wir haben in der Tschechoslowakei auch stehen, wir haben rundherum auch stehen, also glaube ich Bulgarien und so unten. Also es kann ja jederzeit eh uns auch betreffen, aber ich sage, ich war schon betroffen, ziemlich mal sagen. Ja. Mhm.
Konnten Sie damals selbst Auswirkungen auf Ihren Körper spüren?
Nein, das eigentlich nicht. Wir sind zwar nachher zu Hause gegangen, aber gut, das wird wahrscheinlich aufkommen, das wird das gewesen sein.
Wie lange prägte der Atomunfall Ihren Alltag, beziehungsweise wann oder wie hatten Sie das Gefühl, beruhigte sich die Situation wieder?
Naja, es ist viel berichtet worden darüber, beruhigt. Ich sage so, ich sehe es heute so, ich war damals betroffen und bin heute noch betroffen, wenn es um sowas geht, ja.
Ich kann nicht mehr dazu sagen. Das heißt, der Atomunfall in Fukushima im März 2011 hat bei Ihnen auch etwas ausgelöst?
Na, natürlich, ja.
Sind Atomkraftwerke, Atomunfälle in Ihrem Leben thematisch präsent? Diskutieren Sie oft in der Familie oder stellen Sie sich irgendwelche Was-wäre-wenn-Szenarien vor?
Nein, glaube ich nicht, weil das hätte gar keinen Sinn, nicht, weil man ja die Strahlung und nicht spürt, bis dann auf einmal, es kommt jetzt auf einmal, weil man, wenn man im Epizentrum ist, dann dauert es eh nicht lang und man geht K.O. Und sonst, ja, das ist so schleichend und das ist eben die große Gefahr, das Schleichende, weil man es ja, man spürt es nicht, man riecht es nicht, man sieht es nicht, ganz einfach. Das ist die große Problematik. Und vor allem auch, du kannst ja nicht immer ein Gegenziel einschalten. Ich meine, was oft gar nicht so schlecht war, habe mir schon oft ab und zu überlegt, gehst du mal irgendwo hin, wo wieder wo was daherkommt von irgendwo und müsstest du eigentlich mit Gegenziel das probieren. Ja, möchte wissen, wie es oft anschlägt. Ne? Gut.
Zum Abschluss, nur mal ganz kurz vielleicht ein Fazit. Wie sind Sie der Atomkraft gegenüber eingestellt?
wie gesagt, wenn man es im Griff hätte, dann positiv, weil es sonst eigentlich relativ sauber wäre, aber demnach mal eben das nicht beherrschen, bin ich negativ eingestellt. Also, gar keine Frage.
Zum Waldsterben. Welche Rolle spielt der Wald in Ihrem Leben?
Ja, eigentlich für das Ökosystem eine wichtige Rolle, ja, muss man sagen. Aber es ist natürlich so, das Waldsterben hat es immer schon gegeben. Ja. Ich bin gegen die Abholzung, bin ich. Ja. Also das, was in der Regenwälder gemacht wird, das ist kompletter Wahnsinn und steht überhaupt nicht dafür. Ja. Aber wie sage ich eben, das hat immer schon ein Waldsterben gegeben und das wird es nach wie vor geben. Ne? Es wird sich auch verändern, es verändert sich das Klima, es verändert sich auch, dann kommen wieder, das ist so wie, was du sagst, du hast ja den Burkenkäfer in Deutschland wieder überall, ja, kommen eben, das ist eben so eine Art Seuche, ja, und das hat schon mehr ausgerottet, als man glaubt, ne? Aber generell bin ich gegen die enorme Abholzung.
Dann, spezifischer, wie haben Sie die Diskussion um das Waldsterben in den 1980ern erlebt?
Boah, da bin ich jetzt eigentlich ziemlich überfragt, weil das Thema eigentlich gar nicht wirklich so groß war. Ja, man hat einmal geredet, dass eben das Waldsterben fortschreitet, ja, und man hat eben Gegenmaßnahmen gesetzt mit dem, dass man sagt, na gut, man setzt immer wieder was Frisches an und so, ne? Aber recht viel mehr kann ich da gar nicht dazu sagen. Also da war das nicht wirklich so.
Das heißt, das Thema war in Ihrem Ort nicht wirklich präsent?
Überhaupt nicht. Nein, das war bei uns überhaupt nicht. Also,
und großartige Emotionen hat das Waldsterben dementsprechend dann auch nicht in Ihnen ausgelöst?
Naja, Emotionen, man macht sich schon Gedanken darüber. Das ist ganz klar, weil man ja sagt, ich meine, es ist ja, es hängt ja auch mit dir, mit allen zusammen. Ja. Das ist ein bisschen schwierig jetzt zum definieren. Also, okay, man denkt auch an die Kinder, dass das nicht gut ist und vor allem auch, ich meine, was hat man wirklich gemacht, was macht man heute wieder, mit deren alles zu, ja. Ich meine, wenn wir schon bei dem Thema sind, man deren alles zu, ja. Wir haben im Prinzip so viele Spender, so viele Schattenspender, nur wir holzen alle Bäume, das macht man sehr klasse in der Stadt. Kompletter Wahnsinn, früher hat man Alleen gehabt, da ist man gefahren mit dem Auto. Da war eben das geschützt, hat man keine Klimaanlage nicht gebraucht und so. Ne? Heute hat jeder Depp eine Klimaanlage drin. Ich brauche eine Klimaanlage, weil sonst kann er ja gar nicht fahren. Weil das ist ja auch so ein Verhalten, muss man sagen, ein typisches, nicht nur österreichisches, aber sehr großer, ja, darum sage ich ja, es ist ganz, ganz schwierig, das.
Das heißt, Sie selbst haben eben dann in den 1980er Jahren bezüglich Waldsterben keine Auswirkung in Ihrer unmittelbaren Umgebung wahrgenommen?
Nein, es ist zwar darüber geredet worden, aber nicht so wirklich. Also das nicht, muss man sagen.
Durch diese Thematik hat sich Ihre Sichtweise auf den Umweltschutz bisher verändert?
Ja, natürlich. Ich meine, wie man sagt, ich bin ein Mensch, ich bin nicht der, der was jeden Dreck braucht und jeden Scheiß nachrennt. Also deswegen da versuche ich eben das ein bisschen zu kompensieren. Und ja, muss nicht jeden Tag eine neue Hose nachhaben, so wie manche, weil sonst geht es ja gar nicht. Aber das ist natürlich auch das Verhalten, hat eben auch die Gesellschaft hervorgebracht, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ne? Ja.
Dann. Zum Abschluss, bezüglich Umweltkatastrophen, konnten Sie in den letzten 20, 30, 40 Jahren konkrete klimatische Veränderungen bzw. Extremer feststellen?
Ja, das hat sich natürlich schon. Ich meine, da braucht man das Beispiel jetzt herannehmen. Wenn ich zum Beispiel als Lehrbuhr, ja, ich bin immer so im Juni, weil ich da ja an und für sich Geburtstag irgendwann einmal, ne? Und da hat sich ab Mitte Juni hat sich dann das Wetter immer so, da waren wir so, glaube ich, so bei 18 bis 20 Grad oben und dann ist immer bis im August immer ansteigend gewesen. Das war jedes Jahr so. Das war für sehr lange Zeit, glaube ich, bis so 80 umeinander. Und dann hat es langsam angefangen, dass das Klima verrückt spielt. Ja. Wo die Ursachen wirklich liegen, das weiß man nicht, das kommt ja auch nicht sagen, also keine Ahnung. Man sagt nur, ob da hat es dann angefangen. Also, wie ich sage, auch wie er nur ein Bub war, es war immer so, sagen wir so, bis in die 80er Jahre, war ihm das so, dass einfach immer, es ist ansteigend wärmer geworden und es ist auch ansteigend wieder kälter geworden. Ja. Und heute rumpelt das alles durcheinander, aber auch schon seit den 80er Jahren, dass ihm da überhaupt das Auf und An extrem geworden ist. Ja. Das ist jetzt gar nicht in letzter Zeit, weil da ist sogar jetzt wieder um eine Spur besser geworden, komischerweise. Ja. Als, wenn man so denkt, so um 2000 umeinander, das waren teilweise Wahnsinnssachen, wie da das wieder auf einmal hat es 30 Grad gehabt plus, dann sind wir wieder auf 10 herunter gewesen und so. Und das ist nur schlimmer gewesen, glaube ich, als jetzt. Ist ja jetzt schlimm genug gar noch, aber ja, der Schnee fällt. Also es gibt es fast überhaupt nicht mehr. Und man merkt es auch, die Gletscher, Großglockner zum Beispiel, weiß ich noch, ich habe noch das gut in Erinnerung, wie so 25 Jahre alt war, oder so in etwa, ja, ist der Gletscher auf der Franz-Josefs-Höhe bis oben gegangen und heute ist fast gar nichts mehr da. Ne? Und das natürlich eben, das ist ja immer gesagt worden, dass eben die Kugel anders dreht, also außer dreht und dass auch wir mal ein anderes Klima haben werden, die schon, aber das so schnell geht, also das ist die schwierige Sache. Und da denke ich schon, dass wir selber auch wahrscheinlich ziemlich viel daran schuld sind.
Sind Ihnen auch Umweltkatastrophen in Österreich bekannt? Also zum Beispiel
Lawinenwinter? Ja. Der Hochwasser zum Beispiel, ne, haben wir ja gehabt. Ich weiß nicht, wann haben wir das letzte gehabt? Da waren wir eh betroffen, weil ich ja in der Agrar- und Forstabteilung da gearbeitet habe. Wann war das?
2002
war das, ja. Und da, wie gesagt, das war schon, ja, das war eine wilde Geschichte. Also da war bald unten da bei irgendwo in Niederösterreich der Dammbruch und bald, gell. Und dann hat es ja extreme Auswirkungen gehabt. Da war es fast, waren wir knapp dran. Ja, also das habe ich bewusst mitgekriegt, muss man sagen. Ich bin ja bewusst dann dabei gewesen, weil wir eben ja die ganzen Gelder, die Hilfsgelder für die Dings haben, das haben wir alles bearbeitet. Ne.
Sagt Ihnen die Lawinenkatastrophe von Galtür etwas?
Sagt mir nur ein bisschen was da auf die Schnelle nicht mehr, aber ich habe das noch, das weiß ich, aber was da genau war, das weiß ich nicht mehr, so im Einzelnen.
Gut, die Frage ist die entsprechend eigentlich eh schon fast beantwortet worden. Waren Sie direkt von einer solchen Katastrophe betroffen? Wie sind Sie damit umgegangen? Also du warst ja indirekt eigentlich betroffen.
Ich war nur indirekt. Betroffen. Direkt? Nein, Gott sei Dank nicht. Da habe ich immer Glück gehabt.
Gut, dann kommen wir dazu, wie Sie die heutige Situation einschätzen. Glauben Sie, es werden noch heftigere oder zumindest ähnliche Umweltveränderungen auf uns zukommen?
Ja, das glaube ich schon. Also das ist ja ganz klar. Ich meine, der Hausverstand.
Wodurch können diese zum Beispiel geschehen?
Bitte?
Wodurch können diese Ihrer Meinung nach oder werden diese unter Umständen
geschehen? Ja, durch die Klimaveränderung und das Ganze. Und es ist ja kein Geheimnis. Heiß, kalt, wenn das nicht zusammenspült, dann kommt es ja zu solchen Unwettern, zu solchen Katastrophen. Das sind enorme Kräfte, ja, der Natur. Das weiß ich eigentlich, da braucht man nicht einmal irgendwas gelernt haben oder viel gelernt haben, weiß man das, dass das so ist. Ne? Und das ist halt die Gefahr, ja, die was auf uns zukommt, dass das trotzdem um einiges schlimmer wird noch.
Welche Handlungen würden Sie persönlich setzen, um solche Katastrophen in Zukunft zu vermeiden?
Schwierige Sache, echt eine schwierige Sache. Ich kann nur das Einzige machen, ja, theoretisch, dass ich, wenn es wirklich so ist, weniger mit dem Auto fahre, ja, zum Beispiel. Ja, wie gesagt, ich habe keine Klimaanlage, ich scheiße auf eine Klimaanlage, Entschuldigung, ich brauche keine Klimaanlage, ja, Lage, ja. Ja, wie gesagt, dass ich mir auf andere Brennstoffe eventuell, wenn es wäre, umstelle, wenn ich halt Holz sage und so, weil Holz ist ja auch, glaube ich, jetzt nicht das Ideale zum Verheizen und so. Ja. Und dass man halt irgendwo halt generell den Ausstoß reduzieren kann. Ne? Und vor allem auch im Konsumverhalten, dass man sagt, nein, man muss nicht immer alles haben, alles neu haben, das haben, das haben, das haben. Ne? Was natürlich auch eine spielt. Ne?
Dann noch ganz kurz ein paar weitere Aspekte. Wenn Sie zurückblicken in die vergangenen Jahrzehnte, haben Sie das Gefühl, dass sich die Landwirtschaft um den Umweltschutz gekümmert hat? Also mit dem Glyphosat Kärnten in den 2010er?
Ich glaube nicht wirklich, weil da geht es um das Überleben bei den Bauern teilweise, ja, und die anderen, ja, die Konzerne machen das schon so, dass man abhängig von den ganzen werden, ja. Aber ich habe da, nicht wirklich ein Ding mehr sagen. Also ein gutes Gefühl dabei, absolut nicht.
Inwiefern haben Sie die Umweltverschmutzung an der oberen Adria und die dadurch entstehende Wasserverschmutzung wahrgenommen?
Ich habe einmal was im Fernsehen gesehen, aber ganz ehrlich gesagt, ich fahre da nicht mehr hin, weil das ist für mich was, was ich vermeide und was mir auch nichts gibt. Also 100.000 Leute dort, lauter Verrückte in meinen Augen, also brauche ich nicht unbedingt.
Mhm. Gut, dann die Schlussfrage. Welche Handlungen in Ihrer Vergangenheit würden Sie aus heutiger Sicht nicht mehr setzen?
Ja, zum Beispiel, das hat man aber als Kind nicht so gewusst, ja. Batterien wegwerfen und so Sachen. Ja, ja, einfach, was kann man da noch dazu sagen? Ja, im oder irgendwas einkommt, was nicht passt oder so, sondern das wirklich so in zum Öl zum Beispiel, ja, dass man das dort hinbringt, weil das kann man wirklich in einer Hochverbrennungsanlage verbrennen dann. Ne? Und das schiebt man halt nicht irgendwo ins Klo oder rein. Und das sind meine Maßnahmen, mehr kann ich eigentlich eh nicht sitzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo ich anfangen sollte. Fangen sollte. Fangen sollte. Fangen sollte.